Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Es ist gut, wenn wir miteinander beten. Es ist gut, wenn wir uns auf den Herrn konzentrieren, wenn wir ihn im Fokus haben. Wenn wir hier wieder rausgehen aus dieser Veranstaltung, sollte unser Denken erfüllt sein von unserem Herrn Jesus. Dass wir merken, es war ein Unterschied. Es war nicht einfach nur eine x-beliebige Veranstaltung, die ich besucht habe, sondern Jesus stand im Mittelpunkt. Und immer wieder wurde unser Herz fokussiert auf den, der uns liebt und uns errettet. Und das wollen wir jetzt auch tun, indem wir in Gottes Wort schauen. Wir sind in Matthäus 7, wenn du deine Bibel dabei hast. Wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag mit mir auf Matthäus 7, Vers 24 bis 27, ist unser Text. Und wenn du genau schaust und deine Bibel in der Hand hast, na, da will jemand nicht Bibel lesen. Kein Problem. Wir freuen uns über jedes Kind, was in diesem Raum ist. Amen. Einige sind noch nicht überzeugt. Das ist eine Gabe des Herrn. Amen. Genau. Psalm 8. Dankeschön. Hans-Peter ist wieder da. Du hilfst mir heute, ja? Genau. Deswegen ist auch immer die erste Reihe hier so leer, weil alle Angst haben, dass ich sie dann dran nehme. Also Tim, mach dich gefasst. Ne? Wenn du in deine Bibel schaust, dann wirst du sehen, hoppla, Matthäus 7 ist ja jetzt bald vorbei. Das bedeutet auch, dass die Bergpredigt vorbei ist. Wir sind heute in unserer letzten Einheit, wenn es um die Bergpredigt geht. Wir sind tatsächlich seit ungefähr einem halben Jahr, sind wir jetzt an der Bergpredigt dran. Die Bergpredigt geht von Matthäus 5 bis Matthäus 7 und ein halbes Jahr beschäftigt uns diese berühmte Predigt von Jesus. Und wir haben alle etwas gemeinsam, die wir diese Kapitel gehört haben und auch studiert haben und gepredigt haben. Wir haben alle gehört, was Jesus sagt. Die Worte von Jesus sind uns ab sofort nicht unbekannt. Wir sind unterrichtet über den Willen Gottes und wir kennen Gottes Gedanken für dieses Leben. Denn das ist das, was die Bergpredigt tut. Und bevor Jesus seine Lehrpredigt endet, macht Jesus deutlich, dass man das, was man über den Willen Gottes hört, auf zwei Weisen hören kann. Wir haben alle Ohren zu hören. Und dennoch gibt es unter uns auch Unterschiede, wie wir hören. Und damit endet Jesus seine Predigt. Ich lese mal die Verse 24 bis 27. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab. Und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel herab und die Stürme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel und sein Fall war groß. Auf zwei Weisen können wir hören. Entweder hören wir und wir tun, oder wir hören und wir tun nicht. Diese zwei Kategorien kennt Jesus. Jesus ist unglaublich radikal und ein Schwarz-Weiß-Denker. Es gibt für Jesus nichts dazwischen. Entweder höre ich und tue ich, oder ich höre und tue nicht. Wenn du Kinder daheim hast und wenn sie ihr Zimmer wieder kreativ in Unordnung gebracht haben und du ihnen dann eine Anweisung gibst, dann gibt es am Ende auch nur zwei Optionen, wie sie mit dem Zimmer verfahren haben. Entweder sie haben gehört und sie tun, oder sie haben wohl gehört, aber nicht getan. Einige Eltern nicken. Diese zwei Weisen gibt es. Entweder hören wir und wir tun, oder wir hören und tun nicht. Und schon vorher in der Passage, die uns davor beschäftigte, hat Jesus gesagt, dass nur wer den Willen des Vaters tut, in das Himmelreich kommen wird. Er sagt, viele, es sind da viele, die Herr, Herr rufen. Viele halten Jesus für eine löbliche Person. der man Respekt zollen sollte. Und viele sagen schnell, Herr, Herr, aber Jesus sagt, dass viele von denen, die das vor sich hertragen, er gar nicht kennt. Also, dass sie nicht in einer Gemeinschaft zusammen unterwegs waren. Und dass am Ende der Tage ein böses Erwachen sein wird für viele, weil sie denken, dass sie dabei sind, aber in Wahrheit sind sie es nicht. Denn Jesus sagte, nur der den Willen des Vaters tut, nicht der den Willen des Vaters kennt. Wer den Willen des Vaters tut, der wird in das Reich der Himmel einkehren. Haben wir diesen Unterschied gut gehört? Es reicht nicht, Gott und seinen Willen zu kennen. Es geht darum, ob wir Gottes Willen tun. Jesus ist kein Theologieprofessor. Und wir sind auch nicht Theologiestudenten, wo wir am Ende einfach einen Abschluss haben, aber was wir daraus machen, ist eigentlich total Latte. Du kannst ein Theologiestudium absolvieren, 5 Jahre Master in evangelischer Theologie studieren und kannst am Ende mit 1er Durchschnitt, du kannst Hebräisch, Griechisch, meinetwegen auch noch Latein, Kirchengeschichte, praktische Theologie, systematische Theologie und was weiß ich nicht alles für Theologie und bist ein 1er Kandidat, gehst raus, aber tust die Dinge nicht. Dann hast du keinen Teil am Reich Gottes. Das ist das, was Jesus sagt. Ihr hört mir so viel zu. Ihr leiht mir so sehr euer Ohr und eure Zeit. Ihr habt alles gehört, aber wie hört ihr? An dieser Stelle müssen wir natürlich aufpassen. Die Bergpredigt, die wir gelesen haben, die so sehr stark auf das Tun fokussiert ist, ist nicht dafür geeignet, um auf den Trichter zu kommen, das ewige Leben bei Gott und unseren Status als Gotteskind ist also doch etwas, was wir verdienen. So wenn ich genug geleistet habe und gemacht habe, dann kriege ich mein Ticket ins Himmelreich. Also doch Werksgerechtigkeit, Gesetzlichkeit, einfach nur machen und machen und machen und am Ende hoffen, dass das dann alles reicht. Nein, das ist nicht das, was Jesus ganz zu Beginn seiner Bergpredigt gesagt hat, wenn es heißt, dass Jesus alle Forderungen des Gesetzes erfüllen wird und vollkommen halten wird. In Jesus haben wir die Erfüllung des Gesetzes. In Jesus haben wir unsere Garantie. In Jesus haben wir unsere Gerechtigkeit, dass wenn wir mit Jesus zusammen sind, wenn er zu uns gehört, dass wir uns in seiner Gerechtigkeit bergen oder wie es heißt auch in den biblischen Schriften, dass der Mantel seiner Gerechtigkeit uns umkleidet und Gott Jesu Gerechtigkeit in uns wiedererkennt, wenn wir Gottes Kinder sind. Jesus ist unser Garant dafür, dass wir ewiges Leben haben. Aber wer Zuflucht in diesem Mantel der Gerechtigkeit Jesu hat, wer Zuflucht bei Jesus gefunden hat, der erhält von diesem Jesus auch Orientierung für sein Leben. Denn Jesus hat nicht das Denken so, ich erfülle mal alles und ihr beklatscht mich dann einfach am Kreuz, hey, Jesus, super gemacht und wir leben unser Leben gerade so weiter. Wenn du von diesem Mantel der Gerechtigkeit umhüllt bist, dann wird dieser Mantel der Gerechtigkeit, der hell scheint, wird sich auch auf dein Wesen abfärben. Diese innige Gemeinschaft mit Jesus wird einen Effekt haben auf dein Herz. Und es wird dich nicht kalt lassen, es wird dein Herz nicht unverändert lassen. Wer Zuflucht bei Jesus findet und in ihm den Garant, die Garantie für ewiges Leben hat, der wird auch erleben, Jesus wird mich in der Gemeinschaft auch verändern und Orientierung geben. Und das sehen wir in der Bergpredigt. Das ist die Orientierung, die Jesus denen gibt, die bei ihm Zuflucht gefunden haben. Und er sagt, jeder nun, Vers 24, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Also wer sich Jesus anvertraut und echte Gemeinschaft mit ihm pflegt, wird feststellen, dass er mit der Zeit immer mehr das tut, was Jesus sagt. wenn ich Gemeinschaft, echte Gemeinschaft mit Jesus habe, dann werde ich im Laufe der Zeit immer mehr das tun, was Jesus sagt. Denn Jesus ist hier der versprochene Messias, der versprochene König, der das Reich Gottes ankündigt und er selber der König dieses Reiches ist. Und dieser König prägt das Denken und Handeln seiner Königskinder. Das Denken der Königskinder wird geprägt vom König. Und das ist nicht von ungefähr, dass die Bibel davon schreibt, dass wenn du an Jesus glaubst, dass du König genannt wirst. Wir sind Könige und Priester, heißt es. Das bedeutet, dass wir unseren König, an den wir glauben, dem wir vertrauen, dass wir ihn in dieser Welt repräsentieren. Also in einer Art Co-Königschaft unterwegs sind und an unserem Verhalten das Herz Gottes erkannt werden kann. Deswegen sagt Jesus auch in der Bergpredigt, ihr seid das Salz und Licht in dieser Welt. Ja, Jesus, wie kannst du das sagen? Du sagst doch selber über dich, dass du das Licht der Welt bist. Kennt ihr diesen Ausspruch? Aus den Weihnachtstexten kennen wir das immer wieder. Jesus ist das Licht der Welt, was in die Welt gekommen ist. Amen. Aber Jesus sagt, wer zu mir gehört, der hat Teil an diesem Licht und ist wiederum Licht in dieser Welt. Also was Jesus sagt, was ihn ausmacht, was ihn kennzeichnet, kennzeichnet auch mit der Zeit auch uns. Warum ist das so? Wenn wir an Jesus glauben, so lehrt uns die Bibel, da ist es so, dass Gott uns den Heiligen Geist schenkt. Der Geist Gottes nimmt Platz in unserem Herz und er nimmt Wohnung in uns. Dass an dieser Stelle nicht alle gleich jubilieren und Halleluja schreien, ist ein Jammer. Der Heilige Geist lebt in uns. Was bedeutet das? Gott selbst nimmt Platz in dir. Gott selbst lebt in deinem Herzen, denn der Heilige Geist ist nicht einfach nur eine Kraftauswirkung, so eine Art Energie, sondern der Heilige Geist ist eine Person. Ist die dritte Person der Dreieinigkeit. Gott selbst nimmt Wohnung in dir durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist gibt uns eine Sensibilität für Gottes Wünsche. Gibt uns eine Sensibilität für Gottes Worte. Der Heilige Geist gibt dir eine Sensibilität für die Bergpredigt. Dass du das lieb gewinnst. Dass du sagst, das ist Weisung für mein Leben. Das ist Orientierung für mein Denken. Das ist Weisung für mein Handeln. Und hier in der Bergpredigt geht es ganz konkret um viele Dinge. Sanftmut, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Friede, Versöhnungsbereitschaft, sexuelle Reinheit, Ehrlichkeit, Nächstenliebe, Feindesliebe, Armenfürsorge, Gebet, Fasten und. Also ganz unterschiedliche Facetten, die Jesus berührt, wo er zeigt, wenn du ein Kind des Königreichs bist und du Teil hast an diesem Königreich, dann werden sich diese Dinge in deinem Leben multiplizieren und man wird sie erkennen können. Diese Dinge sind die gute Frucht, die der gute Baum produziert. Könnt ihr euch an das Bild erinnern? Ein schlechter Baum bringt schlechte Frucht. Aber wenn du ein guter Baum bist, an der richtigen Stelle gepflanzt, wirst du auch gute Frucht produzieren. Und über die Frucht spricht Jesus hier. Also nicht, das ist dein Ticket in den Himmel, wenn du das alles befolgst, dann kommst du auch in den Himmel, dann hast du es dir verdient. Nein, nein, nein. Du wirst zu einem guten Baum, wenn du auf mich vertraust und dieses Vertrauen löst Früchte aus in deinem Leben. Du bist an der Quelle angeschlossen als Baum und wirst gut genährt. Und ein Automatismus ist daraus, dass dieser Baum auf einmal gute Frucht produziert. So ist der Baum, so funktioniert der Baum, wenn er an einer guten Quelle angeschlossen ist. Aber wenn er in der Wüste rumsteht, dann wird irgendwann nichts mehr passieren. Deswegen muss er umgepflanzt werden zu Jesus hin, Vertrauen an Jesus, ich klammere mich an dich. Und in dieser Klammerung, in diesem Nahesein bei Jesus, merke ich, dieser Baum wird gut versorgt. Das Wurzelwerk wird gesund und eine gute Frucht wird produziert in meinem Leben. Und deswegen kann Jesus sagen, jeder, der gute Frucht bringt, jeder, der den Willen des Vaters tut, wird auch das Reich der Himmel erben und wird eintreten können. Wir kennen das Psalmwort, Psalm 1, Vers 1 bis 3. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. So, hier ist der schlechte Baum, der sich in schlechter Gemeinschaft befindet. Hör an dieser Stelle gut, weil das, was wir hier gerade erleben, ist nur ein Ausschnitt von einer ganzen Woche. Nur 1,5 Stunden, und wenn die Predigt lang geht, 2 Stunden, wo du hier in guter Gemeinschaft bist. Aber ich frage dich, wo bist du wiederzufinden im Alltag? Mit wem gibst du dich ab? Wer hat Einfluss auf deine Seele? Wer hat Einfluss auf dein Herz? Womit füllst du dich Tag ein und Tag aus? Gottes Wort sagt, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Nicht der seine Frucht bringen könnte, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt, alles, was er tut, gelingt. Dieser Baum wird blühen. Er wird blühen, er muss blühen. Es ist eine Konsequenz, weil dieser Baum gepflanzt wurde an Wasserbächen. Und so ist auch das, was Jesus uns zu sagen hat. Wer Jesus ist, ist für uns Wasser des Lebens und nährt unser Wurzelwerk. Im Prinzip unser Herz wird dadurch verändert, wer Jesus für uns ist, dass wir in seiner Nähe sind. Und daraus folgt dann ein Lebensstil, der einen Unterschied macht in dieser Welt. Der nicht nur einfach schön in Gottes Augen ist, dass wir Gott gefallen mit unserem Leben, sondern der auch ein Segen für diese Welt ist. Das ist ja das Wunderbare, dass wenn wir in Jesu Fußspuren leben, dass wir dann nicht nur unserem Vater im Himmel gefallen, sondern dass wir auch ein Segen in dieser Welt sind. Dass dort, wo Gottes Wort viel Platz hat in einer Gesellschaft, meine Lieben, sich diese Gesellschaft sogar verändert, in die Wege Gottes hineingeführt wird. Und das ist eine Schande, dass in den vergangenen Tagen wir politisch sehen durften, dass man sich von Gottes Wort verabschiedet hat und das ungeborene Leben im Leib, in dem Mutterleib, für nichts erachtet wird. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn wir uns auf Gottes Wort stellen, wenn wir Gott kennen, dann wird das auch unser Denken und unser Handeln verändern und es wird ein Segen sein für diese Welt, für die Generationen, die da kommen. Aber wenn wir uns verabschieden von Gottes Wort, dann wird es ein Chaos geben in dieser Welt, denn es gibt kein Vakuum. Die Dinge werden befüllt. Die Dinge werden befüllt. Und die Frage ist, mit welchem Gedankengut? Wir sind dazu da, Gott zu kennen. Und Gottes Wort zu sehen, dass es Frucht bringt, auch in unserer Nation. Lass uns noch einmal die Worte hören. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel und sein Fall war groß. Wir kennen diese Geschichte, denke ich, zumindest die, die als Kind den Genuss von Kindergottesdienst hatten, aus dem Kindergottesdienst. Das ist ganz stark. Die Kinderbibeln sind voll von dieser Geschichte, weil es einfach super easy ist. Es ist eine einfache Story, die Prinzipien, geistliche Prinzipien erklärt, dass Kinder sie sogar verstehen. Aber diese Dinge haben doch noch etwas auch für uns Erwachsene bereit. Wir müssen bei dieser Geschichte aufpassen. Wir haben es hier nicht mit einem Sweet Jesus zu tun, mit einem süßen Jesus, der ganz nett irgendwie da am Rande steht und sagt, übrigens, ich habe hier ein Angebot für dich, du kannst in diese Richtung oder kannst in diese Richtung gehen,
Schau mal, wie du dich entscheidest, sieh mal zu. Wir vergessen, glaube ich, oft, wie Jesus hier gerade spricht. Jesus malt hier nicht einfach zwei nette Optionen auf. Was wir hier finden, ist eine drastische Warnung von Jesus und eine Aufforderung an den, der ihm gerade zuhört. Das ist nicht ein netter Talk, den Jesus da führt, sondern es ist ein hartes Wort, was er seinen Zuhörern entgegenschmettert. Und in unseren Tagen sind wir Prediger vielfach davon bestimmt, dass wir, wenn es um Jesus geht und das, was er sagt und Gottes Willen ausmacht, sind wir oft so geprägt, dass wir freundliche Einladungen an unsere Zuhörer aussprechen. Wir sprechen davon, dass Jesus sich herzlich wünscht, dass du auf seiner Seite bist, dass du mit ihm gehst. Wir reden davon, dass Jesus um deine Treue wirbt und so ein Herz voller Hoffnung hat, dass du doch zu ihm kommst. Und vielleicht überlegst du es dir, mit Jesus zu sein, gemeinsam mit ihm zu laufen. Auch wenn diese Facetten ihre Begründung haben und auch ihre Berechtigung, kommen sie doch nicht mit dem gleich, was Jesus hier sagt. Was Jesus hier sagt, ist was ganz anderes. Es ist nicht einfach nur eine nette Einladung. Hey, Jesus lädt hier nicht einfach nur ein. Wäre nett, wenn wir gemeinsam durchs Leben schreiten würden. Er sagt, wenn du mir nicht folgst, bist du töricht, das heißt, du bist dumm. Also das ist schon, ich weiß nicht, wie oft dir das mal jemand gesagt hat, dass du dumm bist. Das ist nicht so cool. Wir haben es in unseren Bibeln, man schreibt lieber töricht. Es wirkt nicht so klartextmäßig. So. Ey, es wäre ein Spaß gewesen, wenn wir mal hier so durch die Reihen gefragt hätten, definiere mal den Begriff töricht, was dabei so rumgekommen wäre. Ich weiß nicht, ob jeder sich wirklich im Klaren ist, was töricht ist. Du bist ein Dummkopf. Das ist das, was Jesus sagt. Also wenn du ein Problem mit mir hast, sorry, ja, aber Jesus sagt, hey, wenn du mir nicht folgst, wenn du meiner Aufforderung nicht nachkommst, bist du ein dummer Mensch. Als wenn du kein Hirn im Schädel hättest. Willst du zu einem dummen Menschen gehören? Willst du als dumm betitelt werden? Es gibt hier eigentlich nicht zwei Wahlen, es gibt nur eine Wahl. Höre und tu. Höre mich und handle auch danach. Darum ist es keine Verwunderung, dass wir diese Worte immer wieder aus Jesu Mund hören. In Lukas 8, Vers 21 heißt es, meine Mutter und meine Brüder sind die, also diejenigen, die zu mir gehören, wo ich sozusagen ein Verwandtschaftsverhältnis habe. Wir gehören zusammen. Meine Mutter und meine Brüder sind die, welche das Wort Gottes hören und tun. Diese beiden Dinge gehören zusammen und sie dürfen nicht getrennt werden. Jesus sagt nicht, du hast auch die Freiheit, irgendwie diese Dinge zu trennen. Und einfach zu hören und halt nicht zu tun? Nein, es wäre dumm und töricht. Meine Mutter und meine Brüder sind diejenigen, die hören und tun die Worte Gottes. In Johannes 13, Vers 17, als Jesus den Jüngern zeigt, wie man ein Diener ist und er ihnen die Füße wäscht, Dienst, ne? Wir hatten es vorhin, Kaffee trinken, danach, ihr seid gefragt. Sagt er ihnen, wenn ihr dies wisst, also wie man einander dienen soll, wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Ihr seid nicht glückselig, weil ihr wisst, was ich sage, sondern man kann euch glücklich nennen und eben nicht dumm, weil ihr wisst, wer hier spricht. Und dass diese Worte auf einem guten Boden fallen und ihr auch dann danach handelt, hören. Tun, hören, tun, hören und tun. Jakobus 1, Vers 22 sagt darum zu uns, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Das ist das, was Jakobus sagt. Also Jakobus war auch sehr geprägt von diesem Thema, was uns heute beschäftigt. Auch von diesem Bibelwort. Weil er weiß, Jesus ist der Meinung, wer nur hört und nicht tut, der betrügt sich am Ende selbst. Und Jesus beschreibt es, das ist dumm, das ist ziemlich töricht.
Wenn Jesus zu uns spricht, dann erwartet er, dass wir danach auch handeln. Dass wir in diesen Fußspuren auch laufen. Meine Lieben, wir haben es mit Jesus zu tun, der sich nicht mit uns beratschlagt. Jesus fragt dich nicht. Jesus fragt nicht, was gut ist. Jesus sagt, was gut ist. Er fragt dich nicht, was du heilig empfindest. Jesus fragt dich auch nicht, was du als Sünde betrachtest, sondern er sagt dir, wie es um diese Dinge steht. Und ich glaube, dass wir im Westen da große Probleme haben, anzuerkennen, dass wir es mit Gott höchstpersönlich zu tun haben, der uns sagt, wie das Leben funktioniert, der uns nicht zu Rate zieht. Jesus macht auch keine demokratische Abstimmung. Liebe Gemeinde, in welchen Kurs möchtet ihr gerne fahren? So, ja, in Gundelfing machen die das so, in Kenzing machen die das so, Gemeinde Emmendingen, lass uns nochmal demokratisch darüber befinden, in den wichtigen Dingen des Lebens, wie wollt ihr das handhaben? Ey, meine Lieben, so funktioniert das teilweise in unseren Gemeinden. Wir stimmen dann darüber ab, was gesunde Lehre ist, was christliches Leben auszeichnet und was nicht. Ich wusste nicht, dass Jesus gesagt hat, und klug ist derjenige, der einen guten demokratischen Prozess durchgelaufen hat oder ist, wie auch immer. Jesus erwägt keine Möglichkeiten, die wir irgendwie durchspielen. Jesus sagt, was er will. Und es ist nicht schwer zu verstehen, was Jesus will. Es ist nicht schwer zu verstehen, was Jesus will. Am Ende dieser Predigt fordert Jesus von uns Gehorsam ein. Jesus fordert Gehorsam ein. Puh, Gehorsam. Hättest du gewusst, dass das der Predigttitel ist. Vielleicht hättest du dir einen anderen Sonntag ausgesucht, um zu kommen. Also Notausgang und Haupteingang ist offen. Man kann noch fliehen. Wir sind diese Sprache nicht mehr gewöhnt. Es wird komisch für uns, wenn wir darüber nachdenken, dass unser Glauben von Gehorsam geprägt sein soll. Dass das ist, was Jesus möchte von uns, Gehorsam ihm gegenüber. Vielleicht denken wir dann manchmal, naja, die Menschen damals, die waren halt auch noch anders unterwegs als wir, die waren nicht so wie wir und die konnten damit besser klarkommen und deswegen hatten die keine Not, mit so einem Vokabular zu arbeiten und so einen klaren Jesus zu hören. Meine Lieben, die Menschen damals waren nicht anders als wir heute. Warum kann ich das sagen? Vers 28 und 29 sagt: Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Was hier steht, ist nicht einfach nur, dass sie im Erstaunen waren. Und so. Vielleicht kennt ihr diese Kinderbibelbilder, wo alle so, oh, oh, oh. Kennt ihr das? Großartig, oh. Das ist viel zu wenig. Dieser Begriff, der hier verwendet wird, ist nicht nur einfach ein Hoppla, das ist ja überraschend. Sie sind entsetzt. Sie sind außer sich, was sie hier hören. Sie sind schockiert, sie sind überwältigt, sie sind in Erregung, sie sind fassungslos, sie sind betroffen, sie geraten außer sich. Was ist das hier, was hier auf uns zuströmt, diese Worte, die wir hier hören? Um Himmels Willen, was sagt dieser Mann hier? Das ist nicht einfach nur ein Oh. Das ist, hast du gehört, was der gerade gesagt hat? Und die Bibel sagt uns auch an dieser Stelle, warum sie entsetzt sind. Denn er war jemand, der in Vollmacht gesprochen hat. Was bedeutet dieses Wort Vollmacht? Dieses Wort bedeutet, er hat mit Autorität gesprochen. Oder du kannst es genauso gut übersetzen, er hat mit Befehlsgewalt gesprochen. Jesus spricht hier in der Bergpredigt ganz zum Schluss nicht so, ja, meine lieben Freunde, wähle Tor 1 oder Tor 2 und am Ende wirst du sehen, ob du richtig stehst. Sondern die haben gemerkt, hier ist ein Donner vom Himmel, der hier spricht. Ein Rauschen der Meere, was uns trifft, was unser Gehör verlangt und unsere komplette Loyalität fordert, unseren kompletten Gehorsam einfordert. Und wir sind schockiert darüber, dass jemand so auftritt und diese Forderung stellt. Meine Lieben, das ist nicht einfach nur eine nette Kindergottesdienstgeschichte. Jesus kommt hier radikal als König Herr, Meister und Gott in Person. Und sag dir, was gut für dein Leben ist und dass es keine Option gibt. Wenn du mich hörst, dann tu. Wenn du mich hörst, dann handle. Wenn unser Text sagt, dass der Tag kommen wird, der Tag wird kommen, wo Platzregen, Ströme und Winde über uns einbrechen werden und offenbaren werden, wie wir unterwegs waren. Egal, auf welchem Fundament du baust, ob es der Felsen ist oder ob es der Sand ist, bei beiden lesen wir in unserem Text, beide werden erleben, dass Platzregen kommen wird. Ströme und Winde werden alles erschüttern. Jesus bereitet die Menschen darauf vor, es wird ein Tag kommen, da werde ich wiederkommen. Ich werde wiederkommen. David, der vorhin hier Schlagzeug gespielt hat, der hat ein T-Shirt. Hat das jemand gelesen, was da steht? Da steht Löwe und Lamm. Ich weiß nicht, ob David sich selbst damit meint. Aber ich glaube, das ist ein Bekenntnis auf Jesus hin, der uns in der Bibel beschrieben wird als das Lamm Gottes, aber auch der Löwe von Juda. Und Jesus ist gekommen und ist wie ein Opferlamm gestorben am Kreuz und hat alles, was wir verbocken, alles hat er davongetragen, dass die Sünde uns nicht mehr bestimmen soll, sondern wir in Gottes Spur laufen können. Aber Jesus wird wiederkommen wie ein Löwe. Jesus ist kein Baby in der Krippe mehr. Jesus kommt wieder als der gerechte Richter. Und damit konfrontiert er hier schon die Leute. Es wird der Tag kommen. Da kommt Platzregen. Und du wirst merken, dass es mächtig rumpelt. Vor ein paar Tagen hatten wir das, ich weiß nicht, in Denzlingen war das so, bei euch bestimmt auch, wenn ihr aus dem Landkreis kommt. Ich war gerade mit dem Auto unterwegs. Eigentlich war Wetter okay, so wie jetzt. Und auf einmal wurde alles total düster. Die Bäume klatschen in die Hände, aber nicht vor Freude. Bei uns im Hof, ja, alles Spielzeug lag überall, die Äste flogen rum. Du musstest dich in Sicherheit bringen. Du musstest dich in Sicherheit bringen. Beim Einsammeln hat meine Frau mir zugerufen, komm schnell rein, weil wir nicht wussten, ob der Ast, der gerade abgeknickt ist, runterkommt und mich vielleicht mitnimmt. Bring dich in Sicherheit, aber wo bin ich reingelaufen? Ich bin nicht in die nette Scheune von Rotenbergers reingelaufen, so nett sie auch ist. Ich bin in ein feststehendes Haus gegangen. Meine Kinder hatten Angst. So, oh Mann, was wird jetzt hier passieren? Hey, unser Haus steht auf Felsen. Wir haben das Glück in Deutschland, gute Häuser zu haben. Amen. Wir leben nicht in Amerika, wo nur Pappe steht. Wenn der Sturm kommt, zack, ist weg, sondern du lebst in Deutschland und da weiß man, wie man Häuser baut. Die Frage ist, leben wir auch in einem Deutschland, wo man weiß, wie man geistlich auf Felsen baut? Und Jesus sagt, bring dich in Sicherheit, Platzregen wird kommen. Baust du auf Felsen? Ich bin der Felsen. Aber dieser Text sagt nicht nur, auf Felsen bauen ist auf Jesus Vertrauen. Auf Felsen bauen bedeutet, zu Jesus gehören, ihn hören und auch danach handeln. Wer sagt, ich gehöre zu Jesus und sage Herr, Herr, aber nicht tut, was er sagt, baut nicht auf Felsen und wird am Ende der Tage ein böses Erwachen erleben. Gehorsam, meine Lieben, ist die einzig angemessene Antwort, wenn wir es mit Jesus zu tun haben. Du weißt viel von Jesus. Du hast viel von Jesus gehört. Und wenn du hier in der Gemeinde bist, dann gehen wir echt tief in das Wort hinein. Die Frage ist, handelst du danach? Tust du das, was Jesus sagt? Jesus nennt uns klug, nicht dumm. Er nennt uns klug, wenn wir dazu ein freudiges und leidenschaftliches Ja finden. Wenn wir voller, mit ganzem Herzen sagen können, ja, ich will Jesus gehorsam sein. Kannst du das heute sagen? Kannst du hier und heute sagen, nicht ob du perfekt bist, darum geht es hier gar nicht, sondern ob du dich für gehorsam Gott gegenüber entscheidest. Ja, und wir müssen uns diese Frage stellen, denn Mich bekümmert es sehr, dass die einfachsten Dinge des Reiches Gottes unter uns Christen oft in Frage gestellt werden. Mich bekümmert es sehr, dass du mit Christen in Wortstreit kommst über die ganz einfachen Basics des christlichen Glaubens. Wir haben manchmal Mühe, die einfachen Worte Jesu zu glauben und danach zu handeln. Sie in die Tat umsetzen zu wollen. Findest du das Wollen in dir? Hast du dieses Wollen in dir, Jesus dir nach, egal wohin? Bei manchen Christen frage ich mich, wo ist das? Herr, meine Lieben, wenn wir heute hören, dann müssen wir tun. Herr Jesus, veränder du mein Herz. Denn ohne dich werde ich das Einfachste überhaupt nicht in die Tat umsetzen können. Ich muss geprägt werden von dir. Hey Leute, deswegen sammeln wir uns hier. Deswegen treffen wir uns hier, um nah bei Jesus zu sein, seine Worte in unser Herz fallen zu lassen. Und wir leben nach Corona in einer Zeit, wo, hey, wir haben den Luxus, dass unser Raum zum Platzen immer voll ist. Aber es gibt viele Christen, die haben verlernt, die Gemeinschaft der Kinder Gottes aufzusuchen. Die einfachsten Dinge zu lassen. Sich mit Gottes Wort, von Gottes Wort nähren zu lassen, konfrontieren zu lassen. Auf gerade Spur bringen zu lassen. Und zu hören, Herr, was hast du für mich bereit? Ich möchte hören und ich möchte in deiner Spur laufen. Meine Lieben, im Neuen Testament sehen wir, dass die Jünger, die Jesus nachgefolgt sind, dass sie in ihm nicht nur einfach einen netten Ratgeber gesehen haben, sondern sie haben Jesus als den Gebieter höchstpersönlich identifiziert. In Judas 4 lesen wir, dass Judas Jesus unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus nennt. Wann hast du das letzte Mal über Jesus so nachgedacht? Ich muss sagen, wenn ich das lese im Neuen Testament, dass Judas ihn, also Judas nicht der Iskariot, der Jesus verraten hat, da gab es noch einen anderen. Wenn ich lese, wie Judas über Jesus redet, dass er unser alleiniger Gebieter ist, wow, ist das so mein Denken über Jesus? Oder wo bin ich in meinem Leben, wo ich mir Dinge zusammenbastle, wo ich es mir zurechtlege? Judas sagt, und das macht er nicht mit knirschigen Zähnen, Jesus ist unser alleiniger Gebieter und Herr. Petrus sieht im 2. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 1, in Jesus den Gebieter, der uns erkauft hat. Meine Lieben, derjenige, der uns gebietet, der als Gebieter daherkommt, der von uns Gehorsam einfordert, ist auch derjenige, der uns erkauft hat. Warum bringt Petrus das so auf die Spitze? Derjenige, der in Autorität und Befehlsgewalt Gehorsam von dir einfordert, ist derjenige, der sein ganzes Leben für dich gegeben hat, der dich bis zum Ende durchgeliebt hat und in alle Ewigkeit lieben wird. Mit diesem Jesus haben wir es zu tun. Jesus ist nicht einfach ein Kommandeur, der dir sagt, tu dies, tu das und eigentlich nicht selber mit im Spiel ist, sondern er sagt, ich beschütze dich, ich liebe dich, ich eifere für dich und ich habe dich vor Ewigkeit erdacht. Ich habe einen Plan für dein Leben und ich will dich nicht fallen lassen. Ich werde dich gegen diese Ströme, gegen diesen Platzregen, werde ich dich bewahren. Und wenn wir erkennen, wir haben es mit einer durch und durch liebenden Person zu tun, dann sind wir wirklich dumm, wenn wir nicht erkennen, dass Jesus unser Gebieter ist. Und wir an diesem Tag sagen müssen, alles Jesus, was aus deinem Mund kommt, ist Gebot für mich. Nicht um mein Ticket im Himmelreich zu bekommen, sondern um dir zu zeigen, dass du anbetungswürdig bist. Hey, Anbetung ist doch nicht einfach nur, dass wir in einen emotionalen Zustand versetzt werden, wo wir Gefühle von Dankbarkeit und von Liebe empfinden und sie dann besingen. Anbetung ist dann, wenn wir sagen, Herr, du bist heilig und das, was du sagst, ist heilig. Herr, das, was du sagst, dem folge ich. Das, meine Lieben, ist Anbetung. Jesus hinterher zu laufen, in Jesus wahre Weisheit zu erkennen, in Jesus die Gerechtigkeit zu erkennen und sie lieb zu gewinnen und zu sagen, Herr, ich bin nicht perfekt, das weißt du besser als ich. Ich mache viele Fehler und ich werde bis zum Ende Fehler machen. Aber Jesus, ich will dir immer ähnlicher werden. Ich liebe dich und damit ehre ich dich. Damit respektiere ich dich. Aber wenn ich nicht auf dich höre, wenn ich gar nicht in dieser Spur laufen möchte, dann respektiere ich diesen Jesus auch nicht. Wisst ihr, meine Frau und ich sind schon sehr lange zusammen und wir kennen uns sehr gut. Und ich liebe meine Frau, wenn sie mir etwas sagt, was sie sich wünscht, dann geht das nicht hier rein und da raus. Ich höre hin. Und wenn es nicht gerade Sünde ist, die meine Frau von mir fordert, dann tue ich, was ich höre. Nur als Haupt der Familie. Ja, ich diene dann meiner Familie, ich diene meiner Frau, weil ich sie respektiere. Ich ehre sie damit, wenn ich ihre Worte schätze. Meine Lieben, dafür ist die Bergpredigt da, dass Jesus uns den Willen Gottes zeigt. Und er sagt, Leute, ihr erfüllt das Gesetz nicht, das tue ich. Das hat er ganz zu Anfang klar gemacht. Kriegt es nicht auf die falsche Kette, ich erfülle das Gesetz. Aber wenn du mit mir bist und mich lieb hast, und du mich wirklich anbetest und respektierst als König, dann wirst du hören. Und du wirst nicht nur beim Hören bleiben, sondern du wirst tun. Und es ist am Ende des Tages diese eine Sache, die einen Christen von einem Nichtchristen unterscheidet. Einen Gläubigen von einem Religiösen, einem Jünger von einem Gottlosen, ein Gotteskind von einem Fremden, einen guten Baum von einem schlechten Baum, den schmalen Weg von dem breiten Weg, ein Schaf von einem Wolf. Glaubensgehorsam. Glaubensgehorsam. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Und ich glaube, dass Jesus ganz zum Schluss diese Pointe setzt. Ist ja auch irgendwie krass, ne? Jesus, wenn ich zu ihm sagen würde, hey Jesus, wenn du eine Predigt beendest, da gibt es so ein paar Regeln. Es gibt so Predigerseminare, Einleitung, Hauptteil, Schluss. Wie hole ich die Leute ab? Da muss das auch gewürzt sein mit ein paar persönlichen Berichten und dann irgendwas Mutmachendes zum Schluss. Jesus beendet so seine Predigt. Und alle sind entsetzt, völlig fertig, völlig blank. Und wir sagen, Jesus, so Predigerseminar, setzen 6. Ich glaube, dass Jesus bewusst so endet, weil er damit die Spreu vom Weizen trennt. Er trennt damit die Spreu vom Weizen. Wir müssen mal zum Ende kommen, ne? An dieser Stelle wird sehr gern eingewandt, aber Waldemar, wenn du das so sagst, aber Gehorsam errettet uns doch nicht, sondern unser Glaube allein rettet uns doch. Ist das nicht biblische Lehre? Jetzt kommst du so sehr und drückst aufs Tun und aufs Machen, aufs Gehorchen. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 14 und schaut, wie er es sagt, ihr seid meine Freunde. Kennt ihr dieses Wort? Bitte nicht darstellen an der Wand. Nicht darstellen. Kennt ihr das? Ihr seid meine Freunde? Wisst ihr auch, wie das weitergeht? Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ups. Viele haben im Ohr, ja, Jesus nennt uns Freund. Aber Jesus sagt auch, wie diese Freundschaft aussieht. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Jesus selber hat hier diesen Anspruch, dass er der Gebieter ist, dass er Herr und Meister über unser Leben ist. Und in unserem Gehorsam erweist sich oder zeigt sich unsere Freundschaft. Auch hier wieder, durch dein Handeln verdienst du dir nicht die Freundschaft bei Jesus, sondern dein Handeln zeigt, ob Jesus in Wahrheit dein Freund ist. Es wird offensichtlich, es wird offenbar, es kommt aus der Deckung hervor, ob wir wirklich Freunde sind. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Deswegen spricht er davon, der gute Baum wird gute Frucht produzieren. Wer glaubt, tut, was Jesus sagt. Aber wer nicht tut, was Jesus sagt, glaubt auch nicht an ihn. That's so simple. So einfach ist das. Sean Douglas O'Donnell sagt dazu, obwohl man allein durch den Glauben an Christus allein gerettet wird. Haben wir den Satz? Obwohl man allein durch den Glauben an Christus allein gerettet wird, bleibt dieser rettende Glaube niemals allein. Jetzt spricht er über diesen Glauben. Er handelt, er liebt, er gehorcht, er erträgt, er hält durch. Nicht perfekt, aber beharrlich. So wie meine Ehe, die Liebe wird sichtbar, das Hören aufeinander, das Dienen aneinander, nicht perfekt, aber beharrlich. Aber beharrlich bis zum Schluss. Einige haben in ihrem Kopf so, ich muss irgendwie nur ein Gebet sprechen, dass ich an Jesus glaube und dann bin ich safe. Leute, wir haben dann vielleicht ein verkehrtes Verständnis von Glauben. Glauben ist nicht einfach nur etwas für Wahrheiten. Dieser Wort bedeutet Vertrauen. Habe ich das gerade gesagt? Dieses Wort Glauben bedeutet Vertrauen. Vertrauen sieht man. Erkennt man. Wenn ich sage, lass dich fallen und du sagst, ich glaube dir, aber lässt da nicht fallen. Wie viel ist dieser Glaube wert? Nischt. So, hey, ich vertraue dir, dass du mich fängst. Aber warum lässt du dich dann nicht fallen? Hey, ich vertraue mit ganzem Herzen. Und dann lass dich doch fallen. Nee. Aber zweifel nicht daran, ich vertraue dir wirklich. Nee. Du würdest dich fallen lassen in meine Arme. Glaube war noch nie eine rein ideelle, theoretische oder abstrakte Angelegenheit. Es sind nicht einfach nur Glaubenssätze, die ich nachbete. Praktischer Gehorsam Jesus gegenüber war schon immer Erkennungsmerkmal von Menschen, die Jesus wirklich vertraut haben. Lass uns in ein paar Verse gehen und dann müssen wir das Ende einleiten. Und dann hören wir vielleicht ein paar Zeugnisse aus unserer Runde. Von Menschen, die erlebt haben, was es für einen Unterschied macht, Jesus zu vertrauen und in der Praxis ihm zu glauben. In Apostelgeschichte 6, Vers 7 wird über die erste Gemeinde berichtet. Und dort lesen wir, und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr. Und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Merkt ihr diese Spannung, die hier reingebaut wird? Wenn Gottes Wort wächst und Menschen Jesus nachfolgen, dann sind sie nicht nur abstrakt in ihrem Denken, dass etwas wahr ist, sondern sie werden diesem Glauben gehorsam. Sie hören und sie tun. Römer 6, Vers 16 beschreibt es Paulus etwas theologischer. Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Diese zwei Weisen gibt es. Entweder bin ich der Sünde verschrieben, die in den Tod führt, wo Jesus sagt, wer auf Sand baut, der wird fallen und sein Fall wird mächtig sein. Er wird groß sein. Oder ich bin Sklave des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Das bedeutet, ich bin dem Gehorsam komplett verschrieben. Das ist meine Identität. Ich bin ein Knecht Gottes. Das ist eine Sprache, die wir gar nicht gerne erwähnen. Übrigens, ein Nebenfakt. Jesus nennt seine Jünger Freunde, das haben wir eben gerade gelesen. Interessant ist, dass die Apostel, wenn sie ihre Briefe schreiben, geht mal durch die Briefe und lest mal immer nur die ersten 2, 3 Verse. Dann machen sie immer eine Selbstvorstellung, wer sie sind. Und du wirst nie lesen, dass Apostel Paulus zum Beispiel sagt, ich, Apostel Paulus, Freund Jesu Christi. Niemand schreibt so. Wer weiß, was sie schreiben? Sie schreiben Apostel Paulus, Knecht Jesu Christi. Und das griechische Wort Knecht hört sich auch noch so ein bisschen abgesoftet an. Sklave. Ich bin ein Sklave Jesu Christi. Denn er hat mich erkauft. Ich gehöre ihm. Ich gehöre nicht länger der Sünde. Ich bin nicht mehr länger Sklave der Sünde. Ich bin nicht länger vom Teufel her regiert, sondern ich gehöre jetzt jemand anders. Ich bin sein Besitz. Ich gehöre ihm ganz und gar. Und deswegen kann ich sagen, ich, Waldemar, bin und will Sklave Jesu Christi sein. Meinem Gebieter, meinem Herrn, der mich liebt durch und durch. Und der mich trägt bis in alle Ewigkeit. Und Paulus sagt hier in Römer 6, Vers 16, dass wir Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit sind. Also Gerechtigkeit wird sich breit machen in unserem Leben. Hebräer 12, Vers 14 sagt, jagt dem Frieden mit allem nach und der Heiligung. Wir sollen nach Frieden und Heiligung jagen. Wir sollen den Dingen nachjagen. Sie sollen Ziel sein für unser Leben, dass Gott unser Herz verändert. Warum sollen wir dem nachjagen? Das Wort geht weiter. Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Ohne Heiligung wirst du den Herrn nicht sehen. Weil der Pfad zum Königreich, ins Himmelreich, ist ein Pfad der Heiligung. Ist ein Pfad der Heiligung. Denn dort, wo Jesus ist, auf dem Weg, hier ist der Weg, Wahrheit und Leben. Wenn wir auf Jesus Spur sind, ins Himmelreich, dann wird, wenn Jesus unser Wegbegleiter ist, dann wird das einen Effekt haben auf unser Herz. Es wird einen Effekt haben auf unser Denken und auf unser Handeln. Und deswegen kann Hebräer so krass sagen, ohne Heiligung wird niemand den Herrn schauen. Weil ohne Heiligung bist du gar nicht auf dem Weg in das Himmelreich. Weil du dich für etwas ganz anderes entschieden hast. Aber wenn du dich für Jesus entscheidest, dann entscheidest du dich dafür auch, dass er Herr ist, dass er Gebieter ist und dass du ihm zur Loyalität verpflichtet bist. In Römer 6, Vers 17 sagt Paulus weiter, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, also das, was gepredigt wurde, dem ihr übergeben worden seid. Hier steht, dass Kinder Gottes sind nicht widerspenstig im Gehorsam unterwegs, sondern das heißt, dass wir von Herzen gehorsam geworden sind. Ich glaube wirklich, dass diese Botschaft, wenn wir sie durchziehen in unseren Gemeinden, dass sie Spreu von Weizen trennen wird. Liebst du es, Jesus gehorsam zu sein? Liebst du es, Jesu Worte in die Tat umzusetzen in deinem Leben? Ist es dein Wunsch, dein erklärter Wille, dein Gebetsanliegen? Herr, hab du deinen Willen in meinem Leben? Wir beten doch so gern, dass Vater unser, dein Wille geschehe. So dass Paulus den Römern ganz zum Schluss in Römer 16, Vers 19 sagt, die Kunde von eurem Gehorsam ist zu allen gekommen. Hey, die Römer waren so unterwegs, dass er sagt, ihr habt so ein krasses Zeugnis, dass ihr für Gehorsam Gott gegenüber bekannt wurdet. Ich frage mich, was sagt man über die Christusgemeinde Emmendingen? Jetzt nicht Feuer rufen. Dani, halt dich zurück. Ist die Christusgemeinde bei allen bekannt für Glaubensgehorsam? Ist die Christusgemeinde bekannt für Glaubensgehorsam Gott gegenüber, die aus dem ganzen Herzen kommt, weil wir wissen, mit wem wir es da zu tun haben? Nicht aus reiner Pflichterfüllung, sondern, Herr, ich will dir eine Freude machen. Du liebst mich, ich liebe dich. Und das will ich dir gerne zeigen. Hilf mir dabei. Jesus fordert von uns hier Gehorsam ein. Und wir als Gemeinde, das ist das Letzte, was ich sage. Wir als Gemeinde werden in dem Maß den Segen Gottes und sein Eingreifen in unserem Leben erfahren, inwieweit wir dem Wort Gottes gehorsam sind. Wenn wir uns als Gemeinde entscheiden, in Kompromissen zu leben, werden wir auch irgendwann von Jesus hören, ich kenne deine Werke. Die Christen und Bibelinsider wissen, dass das ein Zitat ist aus der Offenbarung, wo Jesus zu den Gemeinden sagt, ich kenne deine Werke, du hast deine erste Liebe verlassen. Geh zurück, tu Buße und tu wieder die ersten Werke, die erste Liebe, wie du mich kennengelernt hast, wo du gesagt hast, Gott, du bist begehrenswert. Ich habe Sehnsucht nach dir. Ich habe Freude an deinem Wort. Wie einer, der große Beute gemacht hat. Und Herr, dir zu dienen, ist nicht Pflicht, sondern ist Privileg. In deinem Wort zu wandeln, ist Privileg. Und ich möchte uns dazu auffordern, diese Bergpredigt so zu verlassen. Herr, ich möchte jemand sein, der auf Felsen baut. Das heißt, ich will jemand sein, der hört und tut. Denn in der Offenbarung heißt es auch, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Was der Geist den Gemeinden sagt, das haben wir in der Bergpredigt sehr detailliert gehört. Herr, mach uns zu treuen Jüngern. Sklave Jesu Christi zu sein, damit gewinnt man Jesus heutzutage keinen Preis. Machen wir uns nichts vor. Niemand will Sklave von irgendjemandem sein. Aber wenn wir erkennen, dass du ein guter Herr bist, und wenn wir erkennen, dass wir ohne dich sowieso Sklaven sind, und zwar der Sünde und des Todes, hey, dann bin ich doch nicht so dumm und bleib in diesem Zustand, sondern sag, ich möchte einen anderen Herrn haben. Denn einen herrenlosen Zustand wird es nicht geben. Wir machen es uns manchmal vor, Herr, dass wir irgendwie eigenständig wären, autonom und unser eigener Herr, aber du sagst, dass wenn wir nicht bei dir sind, dass wir einen anderen Herrn haben. Herr, lass uns diese Worte tief in unserem Herzen bewegen und dass wir nicht dumm sind, sondern klug und erkennen, ich will einen anderen Herrn. Ich will einen Herrn, der mich liebt. Denn die Sklaverei der Sünde, die bringt mich nur zu Fall, will nur meine Zerstörung und bringt nicht gute Frucht. Aber Herr, du gibst uns das Geschenk. Du gibst uns den Segen, dass wir als Individuen gute Frucht bringen dürfen. Danke, dass du uns nicht komplett abschreibst, Jesus. Du könntest uns auch einfach am Rande liegen lassen, aber das hast du nicht gemacht. Du hast selbst dein Leben völlig hingegeben und dich völlig aufgeopfert, völlig aufgerieben für uns. Und hast die Sünde ans Kreuz getragen. Danke, Jesus, dafür. Danke, Jesus, dass du unser Herr bist. Und ich will bekennen, auch wenn es unbequem ist, du bist mein Gebieter, Jesus. Und deine Worte sind mir heilig. Herr, ich danke dir, dass du jegliche Forderung des Gesetzes erfüllt hast und dass du uns aus diesem Druck auch befreist. Herr Jesus, du bist unser Leben, du bist unsere Gerechtigkeit, nicht mein Handeln. Aber Herr, bitte mach, dass unser Leben davon Zeugnis gibt, dass du in unserem Leben bist. Zeig oder mach sichtbar in unserem Leben, dass wir zu dir gehören. Dass wir den Mantel der Gerechtigkeit tragen, ganz unverdient. Und dass dein Licht auf uns abfärbt, Jesus. Herr, und du siehst, wer zu kämpfen hat, hier in diesem Raum und vielleicht auch frustriert ist, dass Glaubensgehorsam fehlt. Herr, ich bitte dich, dass du Glaubensgehorsam in uns wächst. Und dass die Kunde unseres Gehorsams von diesem Ort weit erschallt. Und vielen Christen da draußen zur Ermutigung wird. Zum Beispiel und zum Vorbild. Und diejenigen, die dich nicht kennen, dass sie merken, bei denen regiert jemand, der es gut mit ihnen meint. Bei denen im Hause regiert jemand, der die liebt und der sie immer mehr verändert und heiligt zum Guten.
ich will diesen Jesus kennenlernen und ich will ihm mein ganzes Leben hingeben. Wenn du heute hier bist und nicht sagen kannst, dass Jesus dein Gebieter und dein Herr ist, und wenn du hier bist und nicht weißt, ob du Vergebung der Schuld hast, geh von hier nicht weg, sondern komm nach dem Gottesdienst zu mir und wir werden gemeinsam die Kraft des Blutes Jesu in Anspruch nehmen für dein Leben. Denn Jesus ist für uns gestorben, dass die Sünde nicht mehr an uns klebt und wir frei zum Vater kommen dürfen, voller Freude in die Gegenwart des Herrn kommen dürfen. Komm in diesen Genuss, in diese Freude der Versöhnung mit dem Vater im Himmel, dass er dich meint, dass er dich liebt und dass er dich in alle Ewigkeit bewahren möchte und dass der Vater im Himmel auch gute Frucht in deinem Leben aufwecken möchte. Danke, Herr, dass du das tun kannst. Bewege du das Herz, was das heute hören muss, dass wir dann auch hören und auch danach tun. Amen.